Als ich mich vorbereitet habe, bin ich doch erschrocken, wie viel Okkultismus und Spiritismus sich in diesem Denken auch findet. Und das werde ich jetzt noch versuchen auszuführen. Die Neuapostolische Kirche ist die größte Sondergemeinschaft oder auch Sekte in Deutschland. Sieht man einmal jetzt von der römisch-katholischen Kirche ab. Und es gibt auch bei anderen pseudocharismatischen Gruppen sogenannte neue Apostel, sodass auch die Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht nur im Blick auf diese spezielle Sondergemeinschaft wichtig ist. Sie hat in Deutschland über 300.000 Mitglieder, weltweit über 11 oder inzwischen wohl 12 Millionen. Die Geschichte kann ich jetzt hier nicht beschreiben, das habe ich in meinem Buch getan, Neuapostolische Kirche. Da habe ich die ganze Geschichte, die Entstehung beschrieben, auch die Frage, ob es wieder Apostel überhaupt gibt. Heute möchte ich mich konzentrieren, aus Zeitgründen, auf eine Analyse des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses und des neuapostolischen Katechismus, der unter dem Titel Fragen und Antworten über den neuapostolischen Glauben in verschiedenen Auflagen, die auch immer wieder revidiert wurden, erschienen ist. Auch zurzeit wird wieder an einer Revision gearbeitet, aber ich habe jetzt hier eine Fassung aus dem Jahr 1981. Es gibt auch schon 1992, da werde ich auch einige Änderungen nennen. Die Neuapostolische Kirche ist zurzeit in einem Öffnungsprozess. Sie möchte auch Mitglied der ACK, also der Ökumene, werden unter dem neuen Stammaposteln seit Richard Fehr, der 1988 zum Stammapostel wurde. Aber unaufgebbar, so hat auch Stammapostel gesagt in einem IDEA-Interview, Stammapostel Leber 2006, unaufgebbar bleibt die Apostellehre. Also von ihrem Anspruch, neue Apostel zu sein, können und werden sie nicht abrücken, wenn sie nicht ihre Identität und ihren Einfluss verlieren wollen. Ja, jetzt möchte ich gleich beginnen, aus Zeitgründen, mit dem Neuapostolischen Glaubensbekenntnis. Das sind 10 Glaubensartikel und danach einiges aus dem Katechismus, Fragen und Antworten. Und so werden wir einfach im Originaltext hören, was diese über 300.000 Menschen in Deutschland glauben. Und wir wollen hier nicht die Person verurteilen, sondern die Lehre anhand der Bibel prüfen. Das ist unser Auftrag als Christen, gerade auch aus missionarischer Absicht, um solchen, die in dieser Bewegung drin sind, zu helfen. Neuapostolisches Glaubensbekenntnis. Es fängt an mit dem Apostolikum, aber auch hier sehen wir schon Veränderungen. Der erste Glaubensartikel: Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Das ist im Wesentlichen ähnlich wie im Apostolikum. Zweiter Glaubensartikel: Ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird. Im Unterschied zu den Zeugen Jehovas glauben die Neuapostolischen an den dreieinigen Gott. Da ist grundsätzlich nicht viel anderes, haben wir auch jetzt gehört. Aufgefallen ist uns aber schon in dieser Formulierung, dass es hier heißt, nicht hinabgestiegen in das Reich des Todes oder der Toten, sondern eingegangen in das Reich der Entschlafenen. Die Neuapostolische Kirche betreibt einen ausgeprägten Totenkult, Taufe für die Toten, Abendmahl für die Toten, Versiegelung für die Toten, ähnlich wie auch die Mormonen. Und hier ist nun der Eingang in den Okkultismus, Spiritismus ganz massiv. Dritter Glaubensartikel: Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige apostolische Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Ist den Fachleuten hier eine Veränderung zum Apostolikum aufgefallen? Es heißt nicht eine heilige christliche Kirche, auch nicht eine heilige katholische Kirche, wie es die Katholiken formulieren, sondern eine heilige apostolische Kirche, weil das Zentrum sind diese neuen Apostel, wie sie behaupten. Ob es das wirklich gibt, werde ich gleich darauf eingehen. Aber eine heilige apostolische Kirche, dann nicht die Gemeinschaft der Heiligen, sondern die Gemeinde der Heiligen. Hier sehen wir schon das Exklusive, Sektiererische, dass man die eigene Gemeinderichtung als die Gemeinde der Heiligen sieht, in der es wieder neue lebende Apostel gibt, dieser Exklusivitätsanspruch, der bis vor kurzer Zeit noch sehr glasklar war. Jetzt etwas öffnet man sich, wie gesagt, um in die Ökumene hineinzukommen. Vierter Glaubensartikel. Und jetzt kommt also die speziell neuapostolische Lehre. Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen. Dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet mit dem Auftrag zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen. Also hier haben wir kurz gefasst die Behauptung, es gibt heute wieder Apostel und die lehren, die vergeben Sünden durch Handauflegung und Zuspruch, die taufen mit Wasser und Heiligem Geist, die Wassertaufe und die Geistestaufe, die auch als die heilige Versiegelung durch lebende Apostel bezeichnet wird. Der fünfte Glaubensartikel: Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi nur von Aposteln erwählt und in ihr Amt eingesetzt werden und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und Kräfte hervorgehen müssen, auf das, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde ein lesbarer Brief Christi werde. Also alle anderen Ämter, Bischöfe, Evangelisten, Vorsteher, Bezirksälteste und was alles in der neuapostolischen Kirche gibt, die müssen alle von lebenden Aposteln eingesetzt werden. An dieser Stelle müssen wir einmal einen Exkurs einfügen und uns fragen, gibt es eigentlich wieder in der Endzeit Apostel? Das habe ich in meiner Schrift ausführlich behandelt, jetzt nur ganz kurz zusammengefasst. Nun, meiner Meinung nach, und so denke ich, lehrt auch die Bibel, gibt es keine Apostel mehr seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der Apostel Johannes war der letztlebende Apostel, der wohl in den 90er Jahren des 1. Jahrhunderts verstorben ist. Wenn der Herr Jesus den Auftrag gegeben hätte, wieder Apostel einzusetzen, als Nachfolger der ersten Generation des Zwölferkreises und auch einiger weiterer Brüder, die Apostel waren in der Urgemeinde, dann würde das ausdrücklich in der Bibel dastehen. Aber nirgends steht, wenn ihr gestorben oder bevor ihr sterbt, setzt weitere Apostel ein. Und so ist auch 1700 Jahre diese Apostelkette abgerissen gewesen und erst dann kam in England angeblich die neue Apostelberufung. Zuerst in der katholisch-apostolische Kirche oder im Irvingianismus, aus dem übrigens auch der Darbismus hervorging, als zweite Strömung, das nur nebenbei bemerkt. Das war eine neue pseudocharismatische Erweckung in England und da gab es also dann die ersten Apostelberufungen. 1832 in England heißt es, da gab es also Drummond und Cardale und dann wird geschrieben in den katholisch-apostolischen Schriften, da ward Drummond vom Heiligen Geist getrieben, an Cardale herangetreten und ihn in der Kraft des Heiligen Geistes redet er ihn an, bist du nicht ein Apostel, tue eines Apostels Werk. Und dabei redete Drummond durch den Heiligen Geist viele und ernste Worte über die Pflichten des apostolischen Amtes. Zitat Ende. Also eine unmittelbare Geistesberufung, wie man meinte, sei das gewesen. Aber in der Bibel ist es so, dass alle Apostel direkt durch den Herrn Jesus Christus berufen worden waren. Nicht durch den Heiligen Geist. Das ist ein Unterschied. Sie sind praktisch Sendboten Jesu Christi gewesen, mit dem Auftrag, das Evangelium auszubreiten, das Fundament zu legen, wie es auch in Epheser 2, Vers 20 heißt. Und wenn das Fundament gelegt ist, kann nicht nochmal ein neues Fundament darauf gebaut werden. Und so kann also es nicht sein, dass es daraufhin noch einmal Apostel gibt. Wie gesagt, ich habe das in meinen Schriften ausführlicher behandelt, kann es nur kurz sagen. Auch Saulus, danach Paulus, hat den Herrn gesehen, 1. Korinther 9, Vers 1, wird ausdrücklich betont, vor Damaskus. Er wurde nicht durch eine Geistesvision, sondern durch den auferstandenen Herrn Jesus Christus berufen zum Apostel. Ja, es wird dagegen in der Heiligen Schrift gewarnt, dass falsche Propheten, falsche Christus und falsche Apostel auftreten werden in der Endzeit. Und das erleben wir heute wie der Sand am Meer, dass überall solche selbst angemaßten Ämter aufgerichtet werden. Nicht nur in der neuapostolischen Kirche, auch katholisch-apostolische und weitere Apostelsekten, die es gibt, und eben auch in der pseudocharismatischen Bewegung. Überall diese falschen Apostel. Es gibt keine Apostel mehr in der Endzeit. Nun weiter im neuapostolischen Glaubensbekenntnis. Der sechste Glaubensartikel: Ich glaube, dass die heilige Taufe mit Wasser ein Bestandteil der Wiedergeburt ist und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. Sie ist ferner der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Es wird also die Säuglingstaufe vertreten und sie wird ähnlich wie in der römisch-katholischen Sondergemeinschaft als Bestandteil der Wiedergeburt gesehen. Bei den Katholiken ist es schon die Wiedergeburt, die dann aber durch die Kirchenzugehörigkeit und den Glaubensgehorsam innerhalb Roms bekräftigt werden soll. Aber hier ist es das Anrecht, das man erlangt, und die völlige Wiedergeburt erfolgt durch die Handauflegung eines neuapostolischen Apostels, und das nennt man dann die Versiegelung. Epheser 1, Vers 13 wird herangeführt, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet, steht da allerdings. Es steht nicht da, als ihr euch durch einen neuapostolischen Apostel die Hände habt auflegen lassen. Ja, aber diese Stellen werden natürlich herangezogen. Aber nachdem wir jetzt grundsätzlich festgestellt haben, dass es in der Endzeit keine Apostel mehr geben kann, könnte ich den Vortrag im Prinzip auch hier schon beenden. Aber wir wollen trotzdem noch weiter auf weitere Irrlehren eingehen, um zu verstehen, wie eines sich aus dem anderen hier ergibt. Also man hat hier die Säuglingstaufe, die Taufwiedergeburt als Teil der Wiedergeburt zumindest verstanden, und dann wird diese falsche Wiedergeburt durch die Versiegelung durch neuapostolische Pseudoapostel besiegelt. Der siebte Glaubensartikel: Ich glaube, dass das heilige Abendmahl zum Gedächtnis an das einmal gebrachte vollgültige Opfer des bitteren Leidens und Sterbens Christi vom Herrn selbst eingesetzt ist. Der würdige Genuss des heiligen Abendmahls verbürgt uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu, unserem Herrn. Es wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert. Beides muss von einem priesterlichen Amt der Kirche gesegnet und gespendet werden. Also hier haben wir auch ähnliches Verständnis wie im römischen Katholizismus, dass nur die Priester neuapostolischen Kirche das austeilen können würdig, und natürlich im Hintergrund auch die Apostel, die über den Priestern stehen. Das priesterliche Amt, das sind eben diese Diener innerhalb der NAK, wie man das auch nennt, neuapostolische Kirche. Und jetzt kommt im achten Glaubensartikel eben das Entscheidende für neuapostolisch Gläubige, nämlich die sogenannte heilige Versiegelung. Da heißt es: Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften durch einen Apostel zur Erlangung der Erstlingschaft den Heiligen Geist empfangen müssen, wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. Also nach diesem Verständnis kann man kein Gotteskind sein, wenn nicht ein neuapostolischer Apostel einem die Hände aufgelegt und dadurch den Heiligen Geist verliehen hat. Also da völlig an dieses sakramentalistische Amtsverständnis gebunden. Und dann noch der neunte Glaubensartikel, da geht es um die Eschatologie, die Endzeitlehre, unser Hauptthema heute auch. Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen wird, wie er gen Himmel gefahren ist. Ich sage jetzt immer schon, ob es stimmt, ja, richtig. Und dass die Toten in Christus sowie die lebenden Brautseelen, die auf sein Kommen hofften und zubereitet wurden, verwandelt und zu sich nimmt. Richtig, allerdings werden die Brautseelen als die neuapostolisch Versiegelten verstanden. Das muss man einfach wissen. Ja, es wird also auf diese Versiegelten beschränkt. Jetzt, seit dem Jahr 2003, gab es eine Lehrerweiterung. Jetzt hat der damals amtierende Stammapostel Fehr auch von Offenbarung 20 her erkannt und anerkannt, dass auch die Märtyrer der Trübsalzeit auch gerettet werden können, außer den neuapostolisch Versiegelten. Aber alle anderen müssen praktisch stellvertretend die Totentaufe erfahren. Wenn ein neuapostolischer Angehöriger in der Familie ist, kann er sich stellvertretend für alle Verlorenen der vergangenen Jahrhunderte taufen lassen. Also es kann keiner wirklich erlöst werden, keiner kann die Wiedergeburt erlangen, wenn er nicht die Handauflegung durch lebende Apostel bekommt. Das ist das Grundverständnis in der neuapostolischen Kirche. Auch Luther, auch die Reformatoren, sind alle verloren und müssen nachträglich durch ein neuapostolisches Mitglied die stellvertretende Totentaufe und Versiegelung und so weiter erfahren. Ähnlich wie bei den Mormonen. Ja? Der gleiche spiritistische, okkulte, dämonische Geist, der hier diese falschen Lehren eingibt. Also die Toten in Christus sowie die lebenden Brautseelen, die auf sein Kommen hofften und zubereitet wurden, die wird er verwandeln und zu sich nehmen. Verwandelt und zu sich nimmt, heißt hier wörtlich, dass er nach der Hochzeit im Himmel mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt. Das sind also nur die neuapostolisch Versiegelten gemeint mit den Erstlingen. Sein Friedensreich aufrichtet und sie mit ihm als Könige und Priester regieren. Am Abschluss des Friedensreiches wird er das Endgericht halten, wo alle Seelen, die nicht an der ersten Auferstehung teil hatten, ihr Teil empfangen, wie sie gehandelt haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Also alle, die nicht neuapostolisch versiegelt wurden oder auch nicht die, die nicht den Märtyrertod gestorben sind, so wird seit 2003 zugestanden, die werden alle dann beim Endgericht praktisch vor dem großen weißen Thron stehen. Aber es gibt für die Neuapostolischen auch noch im tausendjährigen Reich, wenn die Toten wieder erweckt sind, noch eine Bewährungszeit, wo sie noch einmal geprüft werden können, ob sie sich für den neuapostolischen Glauben entscheiden. Da wird noch mal durch die dann schon von mit Christus regierenden Apostel noch einmal eine Chance gegeben, dass auch die Menschen noch einmal eine Entscheidung treffen können, ob sie schon tot waren oder da noch lebendig sind. Das ist noch mal so eine gewisse Art von Möglichkeit, keine totale Allversöhnung, aber doch so in die Richtung geht es, dass jeder nochmal so eine Möglichkeit erhält, auch nach dem Tod. Ja? Mit dem irdischen Tod ist die Entscheidung noch nicht vorbei. Es wird sehr stark die nachtodliche Sphäre betont. Und auch da wieder ja, die Totenwelt. Die Bibel verbietet uns das. Wir sollen keinen Kontakt haben mit dem Totenreich, 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Und auch als der reiche Mann den Lazarus zu seinen Brüdern emporschicken will. In Lukas 16 ist das beschrieben. Da antwortet ihm Abraham, sie haben Mose und die Propheten, sie sollen die hören und wenn sie die nicht hören, werden sie auch nicht darauf hören, wenn ein Toter auferstünde und zu ihnen käme aus dem Totenreich. Ja. Und so ist es also von der Bibel her nicht möglich. Und wenn man sich auf dunkle Stellen beruft, etwa in den Petrusbriefen, dann geht es weit über das hinaus, was da wirklich dasteht, wo es ja um die Noah-Generation geht, wo den Toten die Herrschaft Christi verkündigt wurde. Es steht nicht da, dass die sich dann bekehrt hätten oder dass evangelisiert wurde. Es wird ihnen einfach der Sieg Christi verkündigt. Ich kann das jetzt nur im Telegrammstil hier erwähnen, aber jetzt möchte ich noch drauf den letzten Artikel nennen und dann auf den Katechismus kommen, auf das Bibelverständnis auch vor allem. Der 10. Glaubensartikel lautet, ich glaube, dass wir der weltlichen Obrigkeit, welche die göttlichen Gesetze achtet, zum Gehorsam verpflichtet sind. Man hat dann geändert 1992, da heißt es dann, ich glaube, dass wir der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet sind, soweit nicht göttliche Gesetze dem entgegenstehen. Nun, ich denke, dass das durchaus auch im biblischen Sinne ist, wenn man Römer 13 denkt und Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, grundsätzlich aber auch der Obrigkeit, soweit es nicht gegen Gottes Wort geht. Ja, dann habe ich ja hier diese Schrift, Fragen und Antworten von den neuapostolischen Glauben. Da möchte ich einmal mit uns durchgehen, dass ihr es nicht alle selber lesen müsst. Man kommt auch nicht so leicht ran, da muss man schon dann in die neuapostolische Kirche gehen und das verlangen. Ich habe also eine ganze große Kiste mit Büchern aus dieser Richtung, die ich auch gelesen habe und deshalb jetzt wirklich nur das Konzentrat heute Morgen. Ich habe hier die Ausgabe von 1981, dann gibt es auch noch eine Fassung 1992. Ich werde manche Änderungen auch erwähnen, die dann noch in der Weiterentwicklung der Lehre hinzukamen. Manches wurde auch gekürzt, um nicht so viel Anstoß zu erregen. Aber hier nun die klassische Ausgabe von 1981. Erstmal zum Thema Bibelverständnis. Erster Teil, was ist die Bibel? Es ist geschrieben für neuapostolische Konfirmanden, aber im Grunde auch für jeden neuapostolisch Gläubigen, sage ich mal. Von Christen rede ich hier nicht so gerne, aber ich sage mal neuapostolisch Gläubige. Ja. Was ist die erste Frage, was ist die Bibel? Die Bibel ist eine von gläubigen Männern geordnete Sammlung göttlicher Verheißungen, Gebote und Taten. Was fehlt hier? Hier steht mit keinem Wort, die Bibel ist Gottes Wort. Von Menschen gesammelte Berichte über Taten in der Geschichte, ein historisches Dokument, so eine Art wie ein Museumsdarstellung. Ja. Dann die zweite Frage, welche Bedeutung hat die Bibel für uns? Die geschichtlichen Abschnitte der Bibel erzählen uns von den Vorgängen in der Vergangenheit. Der Bericht kann uns jedoch den Genuss der Taten Christi und die Handlungen der Apostel nicht ersetzen. Das Bibellesen allein bewirkt keine Erlösung. Die in der Bibel verzeichneten Verheißungen Gottes wird der Herr in der Ausführung seines Ratschlusses erfüllen. Sie sind deshalb Hinweise auf die Erlösertätigkeit des Herrn in der Zukunft. Mit anderen Worten, die eigentliche Erlöserfunktion haben die lebenden Apostel der neuapostolischen Kirche. Die Bibel ist praktisch wie eine Art Geschichtsbericht, die darauf hinweist, dass am Ende Apostel kommen sollen, obwohl es ja nirgends in der Bibel steht. Und so geht es weiter. Dann heißt es weiter, auch auf Frage 2, ich zitiere, die von Jesu und seinen Aposteln verkündete Lehre, von der die Bibel berichtet, ist für die neuapostolische Kirche die Grundlage des Glaubens. Zusammengefasst ist das Wort der Bibel als Bericht von der Vergangenheit, als Hinweis auf die Gegenwart und die Zukunft, wie auch als Zeugnis von Jesu und seiner Lehre wichtig und nützlich. Jedoch, das ist entscheidend, jedoch kann die Bibel die Wirksamkeit der Gottesboten in der Verkündung der Lehre, der Spendung der Gnadenhandlungen und der Pflege der Gotteskinder nicht ersetzen. Muss man wissen, ja? Deshalb tue ich mich schwer, von den apostolischen Christen zu reden, weil für sie die Bibel nicht das Entscheidende ist, sondern diese ihre jetzt lebenden sogenannten Apostel. Wenn ich von Apostel rede, ist das immer in Anführungsstrichen zu denken. Ne? Also, was diese heutigen sogenannten Apostel lehren, das ist lateinisch die Viva Vox Evangelii, die lebendige Stimme des Evangeliums. Und die Bibel selber ist wie abgestandenes Wasser, das heute wieder neu zum Leben erweckt werden muss durch diese neue Botschaft. Und sie haben ja auch, vor allem der Stammapostel, angeblich die Gabe der Neuoffenbarung, immer neue Offenbarungen zu erhalten. Wie auch der Präsident der Mormonen, wie auch das Papsttum in seiner kirchlichen Tradition, wie auch Rudolf Steiner in seiner Anthroposophie mit dem fünften Evangelium, wie auch Gabriele Wittig in ihrem universellen Leben. Also alle spiritistischen Sekten, auch die Wachturmgesellschaft ist auch eine spiritistische Sekte mit ihrer Wachturm-Tradition. Das sind alles Neuoffenbarungsbewegungen, die etwas zum Wort Gottes hinzufügen. Aber am Schluss der Bibel steht die Warnung, wer etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugetan, die in diesem Wort der Weissagung geschrieben stehen. Lasst euch warnen, alle, die solche neuen Offenbarungen vertreten. Auch in der pseudocharismatischen Bewegung ist das leider gang und gäbe heute. Also nicht die Bibel ist entscheidend, es ist zwar Grundlage des Glaubens, aber das Entscheidende ist also die heutige Spendung der Gnadenhandlungen und die Pflege der Gotteskinder durch die Apostel. Und dann heißt es ja sogar noch auf Frage 3, die Antwort ist, die Bibel ein vollständiger Bericht aller Gottestaten und eine lückenlose Darstellung aller Geschehnisse vergangener Zeiten? Nein, die Bibel kann kein vollständiger und lückenloser Bericht aller Gottestaten sein. Und Vers 4 heißt es sogar, dass in der Schrift das ewige Leben nicht enthalten sei. Und wer kann dann die Bibel auslegen? Und hier sehen wir wieder die Parallele zu Rom, ja, zur römisch-katholischen Kirche. Siebte Frage, wer allein ist imstande, die Geheimnisse Gottes zu erschließen? Der Heilige Geist allein ist imstande, den rechten Aufschluss über Gottes Willen zu geben, denn er erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, 1. Korinther 2, Vers 10. Aber dann Frage 8, wer ist vor allem berufen und fähig, den Sinn der biblischen Darstellungen und Ausführungen auszulegen? Antwort, der Stammapostel und die mit ihm in der Einheit verbundenen Apostel. Der Stammapostel ist praktisch so wie der Papst über alle Apostel, wobei aber der Papst unter der Sichtweise der Neuapostolischen nur ein Bischof ist, der weit unter den Aposteln ihrer eigenen Gruppierung steht. Ja. Apostel stehen ja höher als Bischöfe und in Rom, da ist nur ein Bischof. Was ist das schon? Ja, das wird auch völlig abgewertet. Ja, soweit zum Bibelverständnis. Und ich möchte mal ein Beispiel geben für die willkürliche Auslegung. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das Verhältnis zwischen neuapostolischer Kirche und Israel. Vielleicht auch interessant. Und ihr könnt euch schon denken, wie jede Sekte, wie auch Rom und viele andere Gruppen, wird hier die komplette Substitution, also die Ersatztheologie, vertreten. Das irdische Israel hat keinerlei Bedeutung mehr. Israel ist, in diesem Fall sind nicht die Mormonen, die sehen sich auch als Israel, sind auch nicht die Zeugen Jehovas, die sehen sich auch als Israel, sondern Israel ist hier die neuapostolische Kirche, ist das neue Israel. Das überrascht uns nicht. Ne? Jede Sekte möchte Israel ersetzen. Und so heißt es zum Beispiel auch in der Schrift, göttliche Verheißungen und ihre Erfüllung, neuapostolische Kirche 1983, da steht, das bedeutendste Ereignis in neuester Zeit war, wir würden jetzt sagen, die Wiedereinstehung Israels. Aber sie schreiben, Das bedeutendste Ereignis war in geistlicher Hinsicht die zweite Ausgießung des Heiligen Geistes mit der Wiedergabe des Apostelamtes und der Aufrichtung der apostolischen Kirche der Endzeit. Das ist für sie das bedeutendste Ereignis natürlich. Und dann heißt es noch so schön, mehrere Propheten des alten Bundes weissagten, dass in der Endzeit wieder Apostel wirken würden. Aber wo steht das, frage ich jetzt. Ja? Lassen wir uns überraschen. Weiter, wenn sie das Wort Apostel nicht gebrauchten, so ist dies verständlich, da ja Jesus erst diese Bezeichnung für seine Gesandten gewählt hat. Unter Frühregen und Spätregen ist die zweimalige Ausgießung des Heiligen Geistes zu verstehen. Wir lesen dazu. Und jetzt sind wir genau bei den charismatischen Gruppierungen, nicht? Diese Spätregenbehauptung, es würde sich auf sie beziehen. Dann wird hier zitiert, zum Beispiel Jesaja 1, Vers 24 und 26. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Mächtige in Israel: Ich werde dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie im Anfang. Zitat Ende. Aber wo steht ja etwas von Apostel der Neuapostolischen Kirche? Wird einfach spiritualisiert, allegorisiert, so wie man es gerade braucht. Ja. Aber so dürfen wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Oder auch Amos 9, Vers 11. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Lücken verzäunen. Bezieht sich ganz klar auf Israel. Hütte Davids, ja, das wird auch hier auf die Neuapostolische Kirche bezogen, die es ja erst seit 1905 gibt. 1832, das war die katholisch-apostolische Kirche, die übrigens die neuapostolische Kirche nicht anerkennt ihrerseits. Gibt es auch heute noch, und die erkennen einander nicht an. Das heißt, die neuapostolische erkennt zwar die katholisch-apostolische an, aber die katholisch-apostolische, die Vorläuferbewegung, erkennt nicht die neuapostolische als sektiererische Abspaltung von ihnen, erkennt sie nicht an. Ja, soweit ein Beispiel für diese Umdeutung der Heiligen Schrift. Nun, ganz wichtig auch, liebe Geschwister, die Frage nach dem Heiligen Geist. Und wir erkennen in allen spiritistischen Sekten, dass der Heilige Geist nicht wirklich als Person, als dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit ernst genommen wird, auch wenn es behauptet wird, sondern immer wieder letztendlich als Kraftwirkung, als Energiestrom verstanden wird. Und ein solcher Energiestrom kann natürlich dann in die Hände sogenannter bevollmächtigter Männer, sprich Apostel, gegeben werden. Wenn ich dieses spiritistische Geistverständnis habe und das als Heiliger Geist bezeichne, dann ist verständlich, dass dann behauptet werden kann, der Heilige Geist gibt sich in die Hände sogenannter bevollmächtigter Apostel. Gottes Wort sagt aber, der Geist weht, wo er will. Wir können nicht wie über eine Sache verfügen über ihn. Es ist ein völliger Widerspruch zum Wort Gottes in seiner Gesamtheit. Nun wird aber hier gesagt, in Frage 158, wer ist der Heilige Geist? Da heißt es zunächst einmal, so schön verhüllend, Gott ist dreieinig, gleich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist die vom Sohn verheißene und vom Vater, dem Quell alles Lebens, am Pfingstfest gesandte Gotteskraft. Seht ihr, da haben wir das Kraftprinzip, Energiestrom. Wie New Age, Esoterik und überall in diesen von unten inspirierten Strömungen. Er ist die Gotteskraft, welche nach seinem Ratschluss eine völlige Erneuerung des durch die Sünde dem Tod verfallenen Menschen bewirkt und ihn damit wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückbringt. Und zwar durch Handauflegung lebender Apostel wird es dann übertragen, diese Kraft. Und dann kann der Mensch wiedergeboren werden. Dieser Geist strömt in ihn hinein und dann sei er mit dem Geist erfüllt. Kommt uns das bekannt vor aus Pfingst- und charismatischen Kreis? Immer das gleiche Prinzip. Aber wer ist der Heilige Geist wirklich? Er ist nicht einfach die Gotteskraft, sondern er ist die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, der Kraft hat. Versteht ihr den Unterschied? Also, ich will es erklären. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 16, und es wird interessanterweise sogar zitiert hier im Neuapostolischen Katechismus, aber man erkennt nicht den Unterschied wirklich. Da sagt der Herr Jesus, wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Und der Tröster, der Paraklet, ist eine Person. Das ist nicht einfach eine Kraft wie der elektrische Strom, wie es etwa auch andere Sekten sagen, wie aus der Steckdose, ja, dieser Strom. Nein, der Tröster ist eine Person. Der Heilige Geist kann sprechen, er kann denken, er kann betrübt werden, er kann belogen werden. Ananias und Sapphira, ja, er hat Wirkungen einer Person, Personalität. Auch wenn er Geist ist, ist personaler Geist. Und Der Tröster ist also eine Person, aber diese Person des Heiligen Geistes hat Kraft, so wie auch Gott, der Vater, selber Kraft hat und auch der Sohn. Und so heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ein Unterschied. Das heißt nicht, ihr werdet Kraft empfangen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Muss man schon genau lesen, die Bibel. Ja, steht ja? Der Heilige Geist als Person sendet Kraft. Aber wenn hier gesagt wird, der Heilige Geist sei einfach die Gotteskraft, ist das eine Verdinglichung. Und jetzt verstehen wir, warum diese sogenannten Apostel meinen, sie könnten darüber verfügen. Und da sind wir im Gebiet des Spiritismus und dann auch in die Totenbereiche hinein und überall wirkt dann diese Kraft und kann die Menschen erneuern und ja, so wird behauptet. Frage 162, welches Amt hat Jesus damit diesen Jüngern übertragen? Antwort, Jesus übertrug ihnen damit das Amt des Heiligen Geistes, das Apostelamt. Es wird hier wieder gebunden an diese selbsternannten Apostel der Neuzeit. Was bedeutet das Wort Apostel? Frage 163, das Wort Apostel bedeutet Botschafter oder Gesandter. Der Apostel ist der von Gott gewollte, bevollmächtigte Jesu Christi in seiner Kirche, der erfüllt vom Heiligen Geist und dem Erlösungswillen Jesu berechtigt ist, Menschen durch seine Kraft und in seinem Namen mit Gott zu versöhnen. Ja, nur der ist berechtigt. Und deshalb gab es keine Geisteswirkungen bis zum Jahr 1832 mehr, wird behauptet, nachdem die ersten Apostel ausgestorben waren. Es sei alles nur Hülle gewesen, Verfallserscheinungen. Und natürlich mit ihnen hat dann das Heilswerk der Gegenwart und Endzeit begonnen. Frage 164. Mit welchen Mitteln hat Jesus seine Apostel für ihre Arbeit ausgerüstet? Jesus stattete seine Apostel mit dem Heiligen Geist zur Verkündigung des Evangeliums aus und bevollmächtigte sie in den Segnungen und Sakramenten von seinem Verdienst Gebrauch zu machen. So würde das die Bibel nicht formulieren. Natürlich, die ersten Apostel, sie waren wirklich geisterfüllt, ist gar keine Frage. Und auch jeder wiedergeborene Christ ist vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, Johannes 3. Der Heilige Geist kann jeder empfangen, der durch Wasser und Geist geboren ist. Aber hier wird es beschränkt auf die Apostel und es klingt auch immer mit die Apostel der Neuzeit, der Endzeit. Aber es ist nicht so, dass es einfach so in die Hand gegeben ist. Der Geist bleibt immer souverän und bindet sich nicht unbedingt an bestimmte Personen. Es haben sich auch Menschen schon bekehrt, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hat, wenn man es mal so sagen darf. Ja? Einfach durchs Bibellesen und haben sie die Wiedergeburt erlebt. Und auch in der Bibel gibt es Beispiele. Ich denke, dass Ananias zum Beispiel kein Apostel war, wird einfach von einem Jünger Jesu geschrieben. Aber die Neuapostolischen ernennen ihn nachträglich zum Apostel, damit es in ihre Linie passt. Frage 166, soll die Wirksamkeit der Apostel nur eine bestimmte Zeit dauern? Die entscheidende Frage, nur erstes Jahrhundert. Antwort, Jesus, der Sohn Gottes, will durch seine Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes durch Wort und Sakrament an den Menschen tätig sein, um sie zu erlösen. Das Apostelamt wird also auf Erden bleiben bis zum Tag der ersten Auferstehung. Da der Herr wiederkommen wird, um seine durch der Apostel wirkend vollendete Gemeinde nach seiner Verheißung zu sich zu nehmen. Und hier werden auch immer Bibelstellen genannt, die kann ich jetzt nicht alle lesen, aber die beziehen sich natürlich alle auf die ersten Apostel, nicht auf die Apostel der neuapostolischen Kirche. Versteht ihr? Man kann viele Stellen nennen, wo Apostel vorkommen, aber es hat nichts mit diesen heutigen falschen Aposteln zu tun. Welche Sakramente kennen wir? Die heilige Wassertaufe, das heilige Abendmahl, die heilige Versiegelung. Das ist die Geistestaufe, die wiederum von solchen neuapostolischen Aposteln gespendet werden soll. Jetzt ein Sprung in das Verständnis der Kirchengeschichte durch die neuapostolische Kirche. Zunächst gehen Sie noch einmal ein auf die Frage, hatten die Apostel Nachfolger in ihrem Amt bestimmt? In Frage 187 wird dazu Folgendes gesagt, warum die Apostel nicht im zweiten und dritten Jahrhundert mehr da waren und so weiter. Interessante, aber völlig ausweichende, nicht ausreichende Antwort. Sie schreiben, die zunehmende Anzahl der Gläubigen machte es notwendig, dass auch die Zahl der Apostel erweitert wurde. Die schweren Verfolgungen aber, denen die Gemeinde Jesu ausgesetzt war und die sich naturgemäß in erster Linie gegen ihre Führer richteten, verhinderten eine planmäßige Amtsnachfolge. Dazu kam, dass die oft recht beträchtlichen Entfernungen in der damaligen Zeit das Reisen langwierig und beschwerlich werden ließen und damit die Möglichkeit für regelmäßige beratende Zusammenkünfte kaum gegeben war. So wird also erklärt, dass in der zweiten Generation keine weiteren Apostel eingesetzt wurden. Ist das biblisch haltbar? Die Entfernungen seien zu groß gewesen, die Verfolgungen hätten das verhindert? Nein. Wenn es biblisch wäre, hätte es in der Bibel selber vom Herrn angeordnet werden müssen. Petrus, wenn du einmal heimgehst, setze weitere Apostel ein, müsste dann klar dastehen, steht aber nirgends. Ja. Ja, und jetzt kommt diese kirchengeschichtliche Sicht. Ich beweise euch jetzt, was ich schon angedeutet habe, dass keiner erlöst werden konnte mehr zwischen dem 2. und dem 18. Jahrhundert. Ja, gab es keine Erlösung. Unglaublich, diese Behauptung. Das steht jetzt hier in diesem Neuapostolischen Katechismus. Frage 191. Wem oblag nach der Aposteltod vornehmlich die Leitung und geistliche Versorgung der Gemeinden? Antwort: Nach dem Hingang der Apostel versuchten die Bischöfe und sonstigen Amtsträger, die vorhandenen Gemeinden zusammenzuhalten und zu pflegen, sowie die Lehre von Christus weiter zu verbreiten. Zum Erlöserdienst fehlte ihnen jedoch das Apostelamt. Haben Sie es genau gehört? Zum Erlöserdienst fehlte ihnen das Apostelamt. Ja, die Apostel sind praktisch Mittler Gottes, so wie Jesus selber, haben praktisch in der Vollmacht Jesu, können sie die Erlösung durch Handauflegung weitergeben. So dieses magisch verdinglichende Geistes- und Erlösungsverständnis, das völlig unbiblisch ist. Ja. Aber sie gehen tatsächlich davon aus, dass keine Erlösung stattgefunden hat, auch nicht in der Reformationszeit, auch nicht in der Erweckungszeit. Das war mir auch nicht bewusst. Ich habe das jetzt auch gerade nochmal ganz neu entdeckt, wo ich diesen Katechismus gelesen habe. Ja, und dann natürlich konnte nur der Verfall kommen. Welche Entwicklung nahmen die Gemeinden aufgrund dieser Ereignisse? Sie standen nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, wird geschrieben. Oder über das Papsttum wird gesagt, das ist ja die große Konkurrenz, nicht? Die neuapostolischen Stammapostel und Papst. Da heißt es: Das Streben nach weltlicher Macht und uneingeschränktem Einfluss auf die Menschen war die Triebfeder ihres Handelns und gipfelte in der Errichtung des Papsttums, das in keinem Zusammenhang mit dem Amt und Auftrag des Apostels Petrus steht, sondern eine menschliche Einrichtung darstellt. Also wir sagen sicher, Sie sprechen der römisch-katholischen Kirche jede Vollmacht, jede Legitimation ab. Nächste Frage, 196, war diese Entwicklung ein Segen für die Sache des Evangeliums Jesu Christi? Antwort: Die Geschichte beweist das Gegenteil. Während sich Päpste und weltliche Fürsten blutige Machtkämpfe lieferten, blieb die Pflege christlicher Lehre und christlichen Lebens Nebensache. Und dann schuf Gott in der politischen Bewegung des Islam eine scharfe Zuchtrute für die lau gewordenen christlichen Völker Asiens und Europas. Also man hat eine nur völlig negative Sicht über die gesamte Kirchengeschichte, ob es jetzt die römisch-katholische Kirche ist oder auch, das sieht man etwas positiver, die Bewegungen, die es auch außerhalb Roms immer gab, ob es jetzt auch Waldenser und so weiter sind oder auch die Reformation selber. Aber auch die haben natürlich nicht die Erlösertätigkeit vollbringen können, weil sie keine Apostel hatten, ja, nach dieser Ansicht. Unglaublich, ja, was da behauptet wird. Und deshalb muss man sich ja für die Toten taufen lassen, um die auch noch in die Erlösung des Aposteldienstes hineinzunehmen. Habt ihr das verstanden, dieses Denken? Ja. Genau wie die Mormonen, die gab es ja auch erst seit 1840 etwa. Und die müssen sich jetzt auch nachträglich für die ganzen Generationen vorher taufen lassen, dass auch die noch Erlösung bekommen können. Für uns hoffentlich völlig fremd, weil es eben auch in der Bibel so nicht steht. Es gibt eine Stelle über die Taufe für die Toten, aber die ist so dunkel, dass die vielfältigste Auslegungen erfährt in 1. Korinther 15. Ja, wenn es keine Auferstehung gibt, warum lassen sich dann manche taufen für die Toten? Das soll nur gesagt werden, dass das ein Brauch war, den vielleicht manche machten, aber es wird nicht empfohlen oder etwa angeordnet. Es wird nur gesagt, es gibt solche, die so etwas machen, was auch immer das war, aber in der Hoffnung auf die Auferstehung. Viele Ausleger sagen, es sei die Märtyrertaufe, ja, das Martyrium damit gemeint, dass man sich in den Tod gibt für Jesus. Das mag auch sein, aber man kann keine Lehre ableiten, dass man jetzt einen Totenkult entwickelt, wie es auch in der katholischen Kirche ist, nicht? Mit den Totenmessen. Völlig verfehlt. Und das geht, widerspricht den klaren Stellen, etwa 5. Mose 18, Vers 9 folgende, die sagen, ihr sollt euch nicht zu den Totenbeschwörern wenden, ihr sollt euch nicht zu den Toten wenden überhaupt. Ja, ich sage jetzt mit eigenen Worten, die Warnung vor jeder Art von Spiritismus, Okkultismus, Magie, Zauberei. Ja, über die Reformation wird nur gesagt, in Frage 204 als Antwort, aus den verheißungsvollen Anfängen zu einer Erneuerung des religiösen Lebens war ein Kampf um Glaubenssätze und Lehrmeinungen geworden. Zum Teil leider durchaus zutreffend, ja, aber trotzdem ist auch viel Segen erwachsen. Kein Wort, dass Martin Luther die Bibel dem Volk gebracht hat und wie bedeutungsvoll das war, dass es Erweckungen gab, dann auch im Pietismus. Allerdings werden doch einige Namen genannt, das fand ich erstaunlich. Also die Reformation, so wird gesagt, von den Neuapostolischen hat es ermöglicht, den nach Licht und Wahrheit suchenden Menschen mehr Raum und Recht zur freien Entfaltung einzuräumen. Und dann heißt es in Frage 208, welche Männer haben in jener Zeit besonders segensreich gewirkt? Besonders segensreich gewirkt, das kann man also nicht abstreiten. Antwort, unter vielen anderen waren es besonders Johann Arndt, Spener, Franke, Zinzendorf und Wesley, die sich bemühten, ihre und anderer Gesinnung und Wesen zu bessern und zu erneuern. So wie sie es aus eigener Kraft so versucht hätten, unglaublich, ne? Wie hier die Vollmacht solchen Gottesmännern abgesprochen wird. Ja, aber dann die Frage natürlich, das war nur eine Sehnsucht nach der Herstellung der Urkirche, aber sie konnten es nicht erreichen. Warum nicht, liebe Geschwister? Es fehlte ihnen natürlich etwas. Das Apostelamt, nicht? Sehr einfach dieses Denken, man könnte es schon erraten, was da fehlt. Und so heißt auch Frage 210, warum konnte ihnen dies nicht in dem erstrebten Maße zuteil werden? Antwort, weil sie um der Gesamtverhältnisse willen nur Vorläufer der im Ratschluss Gottes vorgesehenen Schlusskirche Jesu sein konnten. Ihr menschliches Streben, so edel es auch gewesen war, konnte den Heiligen Geist und die erlösenden Kräfte Jesu nicht ersetzen. Ja. Also die haben praktisch nicht den Heiligen Geist irgendwie gehabt oder vermitteln können. Das können eben nur jetzt die neuen Apostel. Ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Ja. Und womit erfüllte Gott dieses bittende Verlangen? Erst er wird genannt die Erweckung in England und dann natürlich die neuapostolische Kirche in Deutschland. Nun lese ich euch endlich die Definition vor der neuapostolischen Kirche, wie es sich selber definiert. Zunächst einmal im Katechismus aus dem Jahr 1982 und dann die neuere Fassung, die etwas abgemildert ist, weil es zu viel Anstoß erregt hat, diese Formulierung. Etwas abgemildert ist in der Fassung von 1992. Also 1982 hat man folgendermaßen noch geschrieben. Frage 216. Wer ist die neuapostolische Kirche? Nicht was, wer ist die neuapostolische Kirche? Antwort, die neuapostolische Kirche ist die Kirche Jesu Christi. Sie ist sein göttliches Gnaden- und Erlösungswerk auf der Erde, ist von ihm selbst gegründet, wenn auch erst im 20. Jahrhundert sozusagen, ja, und wird von seinem Heiligen Geist regiert und geführt. Die neuapostolische Kirche ist kein Abbild und keine Nachahmung der ersten apostolischen Kirche, die Jesus persönlich unter die Leitung des Petrus und seiner Mitapostel stellte. Sie ist als das wieder aufgerichtete Erlösungswerk unseres Gottes im geistigen Sinne die direkte und unmittelbare Fortsetzung der ersten apostolischen Kirche. Ich füge ein, so wie wenn es keine 1700 Jahre dazwischen gegeben hat praktisch. Ja? Direkte Anknüpfung an die Urapostel. Die direkte Fortsetzung der ersten apostolischen Kirche, Zitat setze ich fort, mit der sie die alleinige Kirche Christi bildet und Gottes Volk ist. In dieser Kirche, die eine Gemeinschaft der Apostel, der Ämter und Glieder mit dem Herrn Jesus Christus ist, sind Liebe und Glaubensgehorsam die tragenden Kräfte allen Handelns und Strebens. Der Geist Christi selbst ist die Lebenskraft der in Christo Wiedergeborenen. Seht ihr, da haben wir den Geist als Lebenskraft, die Verdinglichung des Geistes, der wieder vermittelt wird angeblich durch diese lebenden Apostel. Und dadurch fließt praktisch der Geiststrom pulsierend durch diese Körperschaft der neuapostolischen Kirche. Die gleiche Geistvorstellung wie in Rom, ja, wo auch der Papst die Geistesfülle hat und dann die Kardinäle bis hin zu den Priestern, die dann praktisch auch das Erlösungsamt ausführen. Und nach meiner Erkenntnis, ich komme ja selber ursprünglich aus dem Katholizismus, ist beides völlig unbiblisch. Ja, die Begründung habe ich etwa im Katholizismushandbuch ausgeführt und anderen Schriften. Da dürfen wir es einfach glauben, dass man das ausführlich auch begründen kann, wenn man die Zeit dazu hat. Ja, und welche Aufgaben sind der neuapostolischen Kirche gegeben? Frage 220. Antwort: In der neuapostolischen Kirche soll das von Jesu, sagt man öfter hier, von Jesu begonnene Erlösungswerk durch die von ihm gegebenen Apostel vollendet werden. Damit wird der von Christo an seine Apostel gerichtete Auftrag handelt, bis dass ich wiederkomme, erfüllt. Lukas 19, Vers 13. Nun war das doch zu anstößig, liebe Geschwister, und man hat es etwas abgemildert, diese Formulierung, wer ist die neuapostolische Kirche? Und so schreibt man dann in dem überarbeiteten Katechismus 1992 dann so: Die neuapostolische Kirche ist die Kirche Jesu Christi. Das hat man beibehalten. Gleich den apostolischen Gemeinden zur Zeit der ersten Apostel. Als das wieder aufgerichtete Erlösungswerk des Herrn wird sie vom Heiligen Geist regiert. Wird sie vom Heiligen Geist regiert. Man hat es also doch etwas abgemildert, weil es zu viel Kritik ausgelöst hat, dieser Exklusivitätsanspruch. Man will ja jetzt in die Ökumene rein, aber wie schon erwähnt, auf das Apostelamt mit seiner Vollmacht kann man nicht verzichten, wenn man sich nicht selber auflöst. Da sind sie genau in der schwierigen Position wie Rom. Sie können auch nicht auf die Unfehlbarkeit des Papsttums verzichten und die unfehlbaren Dogmen, wenn sie sich nicht selber auflösen wollen. Müssen sich wirklich von der Bibel her völlig erneuern. Das wäre zu wünschen, jeder dieser Richtungen wäre wirklich zu wünschen. Wenn doch alle wieder allein auf das Wort Gottes hin zurückkommen würden. Allein Jesus Christus, allein das Wort Gottes, allein der Glaube, allein die Gnade. Das wäre der einzige Schlüssel. Und da könnten sich wirklich alle finden. Aber sie haben sich so festgefahren in ihren Dogmen, dass sie da nicht einfach weg können. Vieles ist nur so Retusche, das ein bisschen so abgemildert wird in der Formulierung. Werden wir noch gleich weitere Beispiele hören. Ist es noch aufnehmbar? Ja. Fenster aufmachen wird gewünscht, ja. Ja, liebe Geschwister, jetzt noch etwas zum Totenkult, zur Versiegelung und dann zur Endzeit. Frage 253: Können auch Entschlafene, also Tote, der Bundeshandlungen Gottes teilhaftig werden? Was meint ihr? Kann man noch was tun für die Toten nach ihrem Tod? In Hebräer 9, 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ja. Aber hier wird gesagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist eine Stelle, die auch von Allversöhnung gern herangezogen wird. Ja. Dann wird manches davon abgeleitet. 1. Timotheus 2, Vers 4. Man bringt Bibelverse, aber reißt sie aus dem Zusammenhang. Die typische Rösselsprungmethode bei Sekten. Also, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und Christus ist ein Herr über die Lebendigen und die Toten. Römer 14, 9. Ja, das stimmt. Christus ist Herr über alle Menschen. Ja. Er selbst ging nach seinem Tod am Kreuz in die Bereiche der Entschlafenen, um ihnen das Evangelium zu predigen. Epheser 4, 8 bis 10, 1. Petrus 3, 18 bis 20, 4, Vers 6. Ihnen damit also die Heilsbotschaft zu bringen und sie in ihrer Erkenntnis weiterzuführen. Nun, das ist durchaus eine schwierige Stelle, auf die man sich hier stützt, aber ich habe gelernt, wir müssen uns bei so entscheidenden Lehren auf klare Stellen stützen und nicht auf unklare. Wenn man davon jetzt Lehren ableitet, widerspricht es den klaren Stellen, die den Kontakt mit dem Totenreich verbieten. Schon genannt, ja, einige Stellen. Das ist das Geheimnis der sogenannten Höllenfahrt Jesu, wie es in den Bekenntnissen genannt wurde. Er hat ihnen da den Sieg verkündet und es wird aber ausdrücklich nur von der Noah-Generation geschrieben. Aus welchen Gründen auch immer, man könnte es nicht verallgemeinern. Dann wird weitergeschrieben, Aus der innigen Verkettung der Verhältnisse der Lebenden und Toten zu allen Zeiten wissen wir, dass wir, jetzt wird der Sprung von Jesus zum gegenwärtigen sogenannten Aposteln und neuapostolischen Priestertum geführt, dass wir in Gebet und Fürbitte für sie vor Gott treten können. 2. Makkabäer 12, Vers 39 bis 46. Wo ist das in eurer Bibel? 2. Makkabäer 12. Das ist also eine apokryphe Schrift, die manches darin ist nützlich und gut zu lesen, nicht alles, aber es ist nicht Gottes Wort, es ist nicht der Bibel gleichzuachten. Neuapostolische berufen sich öfter auf Apokryphen. Auch ein viertes Buch Esra spielt eine große Rolle für sie, weil da gibt es eine Kapitelüberschrift aus dem 17. Jahrhundert, wo drüber steht, es werden neue apostolische Gemeinden kommen. Das ist im 17. Jahrhundert eine Kapitelüberschrift. Ja, was hat es mit der Bibel, mit Gottes Wort zu tun, das im 1. Jahrhundert abgeschlossen war? Ja, also 2. Makkabäer wird herangezogen, das beweist überhaupt nichts, im Gegenteil. Und dann wird aber auch noch genannt Lukas 14, 12 bis 14, ich habe die Stellen nachgeschlagen, ich muss es aus dem Gedächtnis zitieren, aus Zeitgründen, da steht, dass zum Gastmahl auch die Kranken, die Verkrüppelten, die Armen eingeladen sind. Was hat das mit den Toten zu tun, dass man sich für die taufen lassen könne? Gar nichts, ne? Und dann noch Vergleiche Offenbarung 6, 9 bis 11. Das sind die Märtyrer am Altar, die sagen, Herr, wie lange noch, bis du unser Blut rächst? Ja, aber da steht auch nichts von Totentaufe oder Totenversiegelung. Also es wird auch wieder schön munter alles hineingedeutet. Unglaublich, wie Menschen mit dem Wort Gottes umgehen. Also ich habe persönlich versucht, zumindest eine solche Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, vor Gott und seinem Wort zu haben, dass ich nichts hier wage umzudeuten. Wir müssen uns immer unter das Wort stellen und nicht über das Wort. Und dann heißt es noch weiter, also Gebet und Fürbitte für sie, damit auch sie der Erlösung teilhaftig würden. Sofern es ihnen möglich ist, die Heilsbotschaft zu ergreifen, wird Gott sie weiterführen. Johannes 5, 25. Da heißt es, dass, ich kann meine Schrift so schlecht lesen, dass der Sohn gekommen, dass sie die Stimme, die Toten, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Aber es bezieht sich aufs Gericht und nicht auf eine Evolution im Totenreich, wie es die Neuapostolischen behaupten. Wir haben hier wie im Spiritismus wieder die Vorstellung einer Evolution im Totenreich. Genau auch wie in der Allversöhnungslehre im Universalismus. Eine Evolution im Totenreich. Allversöhner sagen, wenn Hitler und Stalin und der Teufel noch ganz unten sind im Himmel, dann bin ich schon ganz oben. Ja, ist die Allversöhnung in ihrer letzten Konsequenz. Haben wir solche Menschen, die ich auch kenne, aus dieser Richtung selber gesagt. Da habe ich gesagt, glaubst du wirklich, dass du dann mit dem Teufel und mit Hitler und Stalin zusammen mit diesen Massenmördern im Himmel bist, dass du da glücklich bist? Ja, die werden alle reingewaschen sein dann. Und naja, gut, ich wünsche niemandem etwas Böses, aber dass der Böse selber dann sogar noch im Himmel ist, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber hier wird auch gesagt, Gott wird sie weiterführen und ihnen auch die Bundeshandlungen zugänglich machen, die stellvertretend für die Entschlafenen von den Lebenden hingenommen werden. Und dann kommt diese dunkle Stelle, 1. Korinther 15, 29, mit der Taufe für die Toten. Wo aber nicht steht, dass man das machen soll, nur dass es einige zu tun pflegten. Aber warum tun sie es, wenn es keine Auferstehung gibt? Da müsste, wenn es wirklich da angeordnet wäre, müsste stehen, ihr müsst euch taufen lassen für die Toten, damit sie Erlösung erlangen. Das wäre eine klare biblische Lehre, aber die gibt es nicht. Und alle Sekten, die sich dann auf Stellen berufen, die das nicht hergeben, die haben eine falsche Lehre, eine Verführung. Ja, und dann nochmal Frage 254, was ist die heilige Taufe? Die heilige Taufe ist ein Bestandteil der Wiedergeburt und die notwendige Voraussetzung zur Hinnahme des Heiligen Geistes, sowie auch im Glaubensbekenntnis, also erst die Kindstaufe, die auch meines Erachtens nicht biblisch ist, ja, sondern Bibel ist es immer so, dass man zuerst zum Glauben kommt und dann getauft wird. Das könnt ihr durchweg lesen, etwa in der Apostelgeschichte. Aber hier die Säuglingstaufe und dann die Versiegelung dann durch die Apostel, wenn man dann etwas schon erwachsener ist, bekommt man dann so die Hände aufgelegt, nach der Konfirmation dann meistens schon. Und ja, naja, das kann ich in der Bibel so auch nicht erkennen. Man führt natürlich dann auch die Stelle an, die auch bei der Säuglingstaufe immer wieder angeführt wird. 259. Frage, warum werden auch die Kinder getauft? Antwort: Jesus selbst hat gesagt, lasset die Kindlein und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Matthäus 19, 14. Es gibt keinen Grund, die Kinder von den Segnungen des Heilands auszuschließen, denn auch sie bedürfen der Gnade Gottes. Nun, das ist insofern richtig, dass auch wir Kinder segnen, aber nicht taufen. Hier steht hier, lasst die Kinder kommen, wehrt ihn nicht, und er taufte sie, oder steht hier, er segnete sie? Man muss die Bibel genau lesen. Bitte, wenn ihr es nicht glaubt, lest einmal nach. Es steht hier, er segnete sie. Das ist was anderes als Taufe. Der Herr Jesus, wurde er auch als Säugling getauft? Nein, als Erwachsener. Und er ist unser Vorbild. Als Säugling hat er die Beschneidung im Alten Bund empfangen, ist aber nicht die Taufe. Die Taufe hat er mit 30 Jahren empfangen. Ja, das nur nebenbei zu dieser Frage, die vielleicht auch manche von uns noch bewegt. Und wichtig ist auch gerade in der Frage der Ökumene, die Frage 267, welchen Wert hat die in anderen Gemeinschaften vollzogene Taufe für die Neuapostolischen? Antwort: Sie hat keinen größeren Wert als eine Nottaufe vor ihrer Bestätigung. Es ist also zu einer Bundesschließung mit Gott nicht gekommen, da die Handlung unvollständig ist. Also sie muss bestätigt werden durch einen Diener der Neuapostolischen Kirche und dann durch die Versiegelung vollendet. Erst dann ist die Wiedergeburt vollkommen, angeblich, ja, diese falsch verstandene Wiedergeburt, und sonst nicht. Man hat allerdings auch dieses etwas abgemildert, gerade im ökumenischen Gespräch mit der ACK, wo ich übrigens nicht empfehle, beizutreten. Wir sehen ja, selbst sämtliche Sekten wollen da jetzt hinein. Und können wir dann auch da rein in die Ökumene? Eben gerade deshalb nicht. Wir können ja nicht mit allen möglichen Sekten und Irrlehren hier Gemeinschaft haben. Über die Taufe hat man jetzt im Bekenntnisentwurf von 1992 dann geschrieben. Und da sieht man, wie man mit Worten auch Dinge verschleiern kann. Ja, diplomatische Sprache. Die Wassertaufe, die in einer anderen christlichen Gemeinschaft oder Kirche im dreieinigen Namen Gottes empfangen wurde, wird von der Neuapostolischen Kirche als ein für diese Gemeinschaft gültiges Sakrament anerkannt. Aha. Aber weiter heißt es: Zur Erlangung der Wiedergeburt aus Wasser und Geist ist die Bestätigung dieser Taufe durch einen Apostel oder einem von ihm beauftragten Amtsträger Voraussetzung. Also muss bestätigt werden und dann die Versiegelung auf jeden Fall dazukommen, sonst ist keine Wiedergeburt erfolgt. Also es hat sich nicht viel verändert. Ein kleiner Fortschritt Richtung Ökumene haben sie getan. Aber ja, sie können ja nicht selber ihren Exklusivitätsanspruch wirklich völlig ausgeben. Sie brauchen ihr Spezifikum mit ihren Aposteln. Die Versiegelung, Frage 281. Was ist die heilige Versiegelung? Die heilige Versiegelung ist die Spendung des Heiligen Geistes und damit der wesentliche Teil der Wiedergeburt. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17, Epheser 1, 13, 14, 4, 30. Aber hier steht, wie schon erwähnt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen oder seid versiegelt worden mit ihm sogar, als ihr gläubig wurdet und nicht als euch ein Apostel die Hände aufgelegt hat. Auch hier wieder genau lesen und nichts hineinlegen, was nicht dasteht. Das habe ich auch früher meinen Studenten immer wieder ans Herz gelegt. Ja, ihr dürft nichts hineindeuten. Das wird so oft gemacht, auch heute in der evangelikalen Bewegung. Frage 286. Wie empfingen die ersten Christen den Heiligen Geist? Antwort: Durch Gebet und Handauflegung der Apostel wurden die ersten Christen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Nun, es gab durchaus solche Stellen in der Apostelgeschichte. Es ist nicht verboten, die Hände aufzulegen, aber das waren wirkliche Apostel und keine Pseudo-Apostel wie heute. Das ist der wesentliche Unterschied. Deshalb brauche ich jetzt nicht weiter eingehen. Wir wollen jetzt auf die Frage der Zukunft noch eingehen. Die letzten 20 Minuten sind mir noch zugestanden worden. Ja, die CD läuft genau 80 Minuten. So, jetzt die entscheidenden Fragen. Wie wird sich nach dem Plane Gottes die Zukunft gestalten? Ich lese jetzt einfach mal im Zusammenhang vor, was im Katechismus hier in den Fragen 316 folgende steht. Und vieles klingt ja wirklich biblisch, aber liebe Geschwister, der Knackpunkt ist, dass das, was hier mit Brautgemeinde, mit Erstlingen gemeint ist, dass das bis 2003, bis zum Jahr 2003 ausschließlich die neuapostolisch Versiegelten gemeint waren. 2003, wie schon erwähnt, hat der damalige Stammapostel Richard Fehr, ein Schweizer, es insoweit geöffnet, dass er Offenbarung 20 nochmal gelesen hat und gesehen, dass doch da auch Blutzeugen, Märtyrer, auch in den Himmel kommen können. Ja, und, aber die kommen erst in der Trübsalzeit hinzu. Bis zur Trübsalzeit, ja, bis zur letzten Jahrwoche, wenn man auch deuten kann, von Daniel 9 her, bis zur Trübsalzeit sind es nur die neuapostolisch Versiegelten. Und dann kommen dann später noch die Märtyrer hinzu. Die neuapostolisch Versiegelten, die werden schon vorher zum Herrn genommen als die Braut des Lammes. Und wer noch in der Trübsalzeit den Märtyrertod stirbt, der kann dann nachher auch noch zur Vollendung gelangen. Aber sie sagen, es ist besser, sich jetzt schon versiegeln zu lassen und dazu zu gehören, als durch diese blutige Sache dann hindurch zu müssen. Ja. Also jetzt erstmal, damit ihr wisst, wenn ihr die Worte hört, die klingen alle sehr fromm, zum Teil auch biblisch, aber den anderen Inhalt muss man immer bei ihr Lehren herausfragen. Ja? Okay. Also Frage 316. Wie wird sich nach dem Plane Gottes die Zukunft gestalten? Nach den gegebenen Verheißungen wird die Kirche Christi in naher Zukunft den Grad der Vollendung erreicht haben, der die Voraussetzung zur Wiederkunft Christi ist. Ich erkläre jetzt immer gleich. Also hier auch die Evolution der neuapostolischen Kirche, dass sie auch neue Offenbarungen hat, das Heilswerk fortschreitet, auch Tote, immer mehr Tote dann von früheren Jahrhunderten gerettet werden können durch die stellvertretende Totentaufe. So kriegt sie immer mehr den Grad der Vollendung, wird gelehrt. Weiter. Danach wird Jesus zu einem Zeitpunkt, der keinem Menschen bekannt ist, Matthäus 24, 36, Apostelgeschichte 1, Vers 7, wiederkommen. Auch sehr interessant, dass das drinsteht, denn man hat leider oft den Fehler gemacht zu sagen, wir wissen den Zeitpunkt, auch in der neuapostolischen Kirche, auch schon in der Vorläuferbewegung der katholisch-apostolischen Kirche. In der katholisch-apostolischen Kirche hatte man gelehrt, dass Christus zur Zeit der damals lebenden 12 neuen Apostel wiederkommen würde. Und dann hat man gewartet, bis der letzte Apostel gestorben ist, Wutaus im Jahr 1901. Und dann ist Jesus immer noch nicht wiedergekommen. Und das hat man jetzt erkannt und dann trotzdem den Fehler gemacht. Auch der falsche Apostel Friedrich Wilhelm Schwarz hatte noch zu seinen Lebzeiten Christus erwartet. Und dann auch natürlich der manchen noch bekannte Stammapostel Johann Gottfried Bischof. Er hat 1950 verkündet, ich werde nicht sterben, ich werde entrückt, zu meinen Lebzeiten kommt Christus wieder. Und da war er schon 80 Jahre alt. Und im Jahr 1960 ist er gestorben. Da hat man gesagt, Gott hat seinen Ratschluss geändert. Aber geirrt hat sich unser Stammapostel nicht. Ja. Nun ja. Also, aber jetzt haben sie geschrieben, und das ist positiv anzumerken, danach wird Jesus zu einem Zeitpunkt, der keinem Menschen bekannt ist, wiederkommen. Ja. Amen, ja, wirklich. Und dann aber weiter. Und die Erstlinge und Überwinder aus dem Totenreich und dem Kreis der Lebenden mit sich vereinigen. Offenbarung 12, Vers 5. Das ist die erste Auferstehung, an die sich die Hochzeit des Lammes mit diesen seinen Auserwählten, Klammer auf, Brautgemeinde, Klammer zu, anschließt. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 4, Offenbarung 19, 6 bis 8. Wie gesagt, alles biblische Abfolge, aber mit falschem Hintergrund, nicht? Dieser Exklusivität der neuapostolisch Versiegelten. In der Welt, so schreiben sie weiter, wird dann das zunehmende gottfeindliche Treiben in der Herrschaft des Satans, Klammer auf, Antichrist, Klammer zu, seinen Höhepunkt erreicht haben und eine Trübsal, wie sie vorher noch nie war, wird über die Menschen kommen. Daniel 12, 1 bis 2, Matthäus 24 und andere Stellen noch, jetzt nicht alle zitiere. Also man vertritt, nebenbei bemerkt, die Vorentrückung. Ja. Ich sage, es ist die gleiche Wurzel wie der Darbismus, 1830 durch die Zungenrednerin Campbell und auch MacDonald. Damals in England kam diese Lehre auf, gab es vorher noch nicht und wurde dann verkündet. Weiter. Darin wird Gott lediglich jene bewahren, die zu seinem Volke zählen und die sich unter der Pflege seines Geistes befanden, die aber aufgrund ihres Seelenzustandes nicht an der ersten Auferstehung teilhaben konnten. Klammer auf, Sonnenweib, Offenbarung 12, 13 bis 17. Diese furchtbare Zeit findet ihren Abschluss dadurch, dass Christus mit seinen Auserwählten aller Welt sichtbar in das Geschehen auf Erden eingreift. Offenbarung 19, 11 bis 16. den Satan und seinen Anhang überwältigt und seine Herrschaft beseitigt, Offenbarung 19, 17 bis 21. Also die Schlacht von Harmagedon, haben wir gestern darüber gehört, nicht? Das wird auch ernst genommen. Aber wie gesagt, gerettet sind, immer wieder im Hinterkopf behalten, nur die Versiegelten der neuapostolischen Kirche. Später kommen die Märtyrer der Trübsalzeit noch hinzu, weil ja die Neuapostolischen schon weggenommen sind. Nicht? Aber nur die Blutzeugen, die werden neuerdings seit 2003, hat man es erkannt, auch noch gerettet. Weiter, mit seinen Erwählten gibt der Herr der Welt eine neue Ordnung. Man kann auch sagen, eine neue Weltordnung. Interessant für die Fachleute, dass der Begriff hier auch noch mit anklingt. Eine neue Ordnung, Offenbarung 20, Vers 6. Das wird ja anders formuliert, nicht? In der Bibel. Der Satan ist gebunden, Offenbarung 20, Vers 2. Das Evangelium kann ungehindert allen Völkern gepredigt werden. So ist jene Zeit gekommen, von der schon die Propheten des alten Bundes geweissagt haben. Also das tausendjährige Reich, das Millennium. Und dann wird auch herangeführt, durchaus zu Recht, denke ich, Jesaja 4, 2 bis 6, Jesaja 11, 12, Daniel 2, 44, Amos 9, 11 bis 15, andere Stellen. Nach Abschluss dieser Missionsarbeit wird der Satan noch einmal Gelegenheit haben, die Menschen zu verführen. Offenbarung 20, Vers 7. Also ist die Schlacht von Gog und Magog. Er wird nun endgültig bezwungen und es findet die zweite Auferstehung statt, der das Endgericht folgt. Also alle, die nicht gerettet sind, die kommen dann praktisch in das Gericht vor dem großen weißen Thron. Auch durchaus richtig, ja, die Abfolge hier. Klingt alles sehr fromm, biblisch. Nur, wie gesagt, der Inhalt ist anders. An diesem Gerichtstag müssen alle übrigen Seelen vor dem Herrn erscheinen, Johannes 5, 22, Offenbarung 12, 12 bis 15. Alsdann wird der Sohn dem Vater alles übergeben, auf das Gott sei alles in allen, 1. Korinther 15, 28. Die nächste Frage noch. Welche Menschen bezeichnet die Heilige Schrift als Erstlinge und Überwinder? Erstlinge und Überwinder nennt die Heilige Schrift jene Menschen, die als Eigentum Gottes, Gott und dem Lamm von der Welt erkauft sind. Offenbarung 7 und andere Stellen. Sie sind versiegelt mit dem Geiste Christi. Wie, wissen wir jetzt. Ja? Nicht so, wie es die Bibel sagt, sondern durch neue Apostel. Und sie haben in ihrem Leben unwandelbare Treue dem Herrn gegenüber bewiesen und unter der Pflege des Heiligen Geistes, das heißt innerhalb der neuapostolischen Kirche, diese Geistespflege, ja, jene Vollkommenheit erreicht, die ihnen mit allem ehrlichen Willen bei Ergreifen der Gnade Christi zu erringen möglich war. Da sehen wir wieder, dass durch das eigene Streben, so eine Art Evolution, auch immer wieder mitspielt. Nicht? Diese Vervollkommnung. Heiligung ist etwas anderes, als wenn der Mensch eine Vollkommenheit hier unter der Leitung neuer Apostel durch Handauflegung dann erreichen kann, sondern es ist das Gnadenwerk und dass wir vom Wort Gottes her gespeist werden, das hier ja abgewertet wird in der neuapostolischen Kirche. Die haben ja ganz andere Grundlagen, um diese Vollkommenheit zu erreichen. Ja, wir sollen uns auch ausstrecken zum himmlischen Ziel, zum Kleinod, aber es ist alles aus Gnaden, die Gnade Gottes in unseren Herzen. Das würden sie auch sagen, aber dadurch, dass die Apostel vermitteln, ist es eine andere Art von Gnade, eine verdinglichte Geistwirkung. Ja, und dann heißt es noch, in der ersten Auferstehung werden sie mit Christo für immer vereinigt. Und die Schar der Erstlinge und Überwinder, sie wird auch als die Schar der 144.000 gekennzeichnet. Hier haben wir wieder völlig die Ersatztheologie. Es heißt ausdrücklich in Offenbarung 7, 12.000 aus dem Stamme Juda, 12.000 aus dem Stamme Benjamin, 12.000 aus dem Stamme. Warum steht ausdrücklich aufgezählt die ganzen Stämme Israels? Um deutlich zu machen, es ist Israel und nichts anderes. Aber hier wiederum, ja, wir sind Israel, wir sind das neue geistliche Gottesvolk. Israel ist Israel. Und das geistliche Israel im Neuen Bund ist sicherlich auch die Gemeinde ist mit hineingenommen. Es ist keine Trennung mehr. Der Zaun der Feindschaft ist abgerissen, gemäß Epheser 2. Aber in der Offenbarung 7 werden ja gerade unterschieden, weil das auch wichtig ist, teils geschichtlich die Stämme Israels, nicht? Die 144.000, aber auch dann die große Volksmenge oder die große Schar aus allen Nationen. Das sind wir, die wir aus den Germanen, aus den Russen, aus den Chinesen und so weiter kommen. Ja, aber nicht Israel. Soweit wir jetzt keine jüdische Abstammung haben, dann gehören wir vielleicht auch noch zu Israel. Aber der einzige Heilsweg ist unser Herr Jesus Christus. Die große Volksmenge, die kommt aus allen Nationen. Und die 144.000, das ist die Vollzahl Israels. 12 mal 12 mal 1000, eine vollkommene Zahl der Erlösten aus Israel, die den Herrn Jesus angenommen haben. Ja, kein Sonderweg. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Ich muss jetzt hier natürlich einiges weglassen. Das ist schade, aber ich will euch auch nicht überfordern. Ich hätte noch einiges zitieren können aus diesem Heft Vollendungsarbeit in der Neuapostolischen Kirche. Ich plane aber ein erweitertes Buch herauszubringen über dieses Thema. Wer es interessiert, der kann es dann dort nachlesen. Da möchte ich an der Stelle darauf hinweisen. Jetzt möchte ich die letzten 5 Minuten noch nutzen, um noch kurz einzugehen auf die Frage, wie können wir Neuapostolischen das Evangelium bezeugen. Die Neuapostolischen, die missionieren ganz anders als die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die gehen ja von Haus zu Haus, zu zweit und werben hier Leute für die Wachturmgesellschaft. Das ist übrigens eine Geschäftsvereinigung, wo also die Wachturmhefte praktisch erstmal gekauft werden müssen von den Kolporteuren, die das anbieten, und dann hoffen sie, dass sie eine Spende kriegen. Ja, das wird also alles geschäftsmäßig gemacht. Bei Neuapostolischen läuft es eher so, dass sie einladen zu Veranstaltungen, zu Konzerten. Sie haben große Chöre, also wirklich bewundernswert. Diese Gemeindearbeit ist Vorbild auch für manche anderen Gemeinden, rein formal gesehen. Wenn der Inhalt stimmen würde, wäre es alles kein Problem, nicht? Aber das Formale allein macht es auch nicht. Aber ist heute auch manches am Abflauen. Aber wie können wir Ihnen selber das biblische Evangelium bezeugen? Ganz kurz noch einige Gedanken und Hinweise. Wichtig ist, dass wir Ihnen deutlich machen, nicht die Neuoffenbarungen, sondern Gottes Wort selber ist entscheidend. Und es ist abgeschlossen im ersten Jahrhundert mit Ihnen den Schluss der Bibel lesen, wo es ganz klar steht, wer etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt. Kann es da noch Neuoffenbarungen geben? Das steht ja völlig im Widerspruch zu Gottes Wort. Ja, versteht ihr, dass wir sie darauf hinweisen und auch aufzeigen, es gibt keine neuen Apostel, sie hatten die Grundlagenfunktion, die Fundamentlegung der Gemeinde, Epheserbrief Kapitel 2 und 4, so ist das zu verstehen, und es ist die Apostelkette abgerissen und diese Neuberufung war eine willkürliche Sache durch falsche Geisteseingebung, man kann das auch historisch aufzeigen. Diese ganzen falschen Prophezeiungen in der sogenannten Apostel- und Prophetenbewegung der Neuzeit, die Wiederkunft Jesu, die so oft von den Aposteln in Anführungsstrichen vorausgesagt war und nicht eingetroffen ist, weil man ja dem Wort widersprochen hat, Zeit und Stunde weiß niemand, nur der Vater im Himmel. Also da kann man doch das mal richtig in Frage stellen, ja, diese ganze falsche neue Apostellehre. Nicht Gott hat seinen Ratschluss geändert, sondern die haben sich einfach geirrt, sind über das Wort hinausgegangen. Dann kann man auch die Stellen mit ihnen zeigen, vielleicht gerade 5. Mose 18, Vers 9 folgende lesen, wo jeder Kontakt mit dem Totenreich verboten wird. Das ist das schlimmste Okkultismus ist, wo man sich mit finsteren Mächten einlässt. Das ist eines der Hauptprobleme bezüglich auch der Neuapostolischen Kirche, dieser ganze schreckliche Totenkult. Da machen sich vorne diese Apostel zum Gefäß, ja, für die Toten, und also ich will es nicht beschreiben. Es ist in der Bibel verboten. Und dann auch, dass jeder Christ gerettet werden kann, der die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erlebt, dass man da nicht von irgendwelchen Menschen abhängig ist, die einem dann als neue Apostel die Hände auflegen. Und es ist doch völlig absurd, dass in der ganzen Kirchengeschichte, die alle verloren sind, wenn sie jetzt nicht im Nachhinein sich als Tote oder man sich für die Toten da taufen lässt. Ja, also 1700 Jahre nur Verlorenheit und jetzt müssen die Neuapostolischen kommen und alle nachträglich noch retten. Was ist das für eine Anmaßung? Also Leute, die noch vernünftig denken können und die Bibel auch wirklich lesen, denen kann man doch deutlich machen, dass das nicht stimmen kann, was da gelehrt wird. Dass das eine sektiererische Lehre ist, eine falsche Exklusivität. Ja, und die Heilsgewissheit bekommen wir durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes ohne Menschenabhängigkeit. Aber vor allem, und damit möchte ich jetzt wirklich schließen, der Herr Jesus Christus allein ist unser Herr. Er ist der einzige Mittler zum Vater im Himmel, wie in Timotheusbriefen steht, und nicht irgendwelche selbsternannten Menschen, die das behaupten. Johannes 14, Vers 6 sagt unser Herr Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das ist das Wichtigste. und auch umkämpfteste Bibelwort in der Endzeit, möchte ich einmal sagen. Der einzige Weg zu Gott im Himmel, zum Vater, ist der Herr Jesus Christus. Es gibt keine anderen Wege. Und das wollen wir in aller Liebe und Wahrhaftigkeit allen bezeugen, die noch ferne sind, auch wenn sie denken, sie seien schon nahe, gerade auch denen, die verführt worden sind. Wir wollen auch für sie beten, und das möchte ich jetzt auch tun, dass wir uns noch kurz erheben zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, stehen wir vor dir und flehen für die vielen Menschen, die innerhalb dieser Gruppierungen und Sekten sind, dass sie doch dein Wort als die einzige Grundlage wieder erkennen und ernst nehmen, dass sie herausfinden aus ihren Gebundenheiten, auch der Finsternisketten, wie wir gehört haben, mit diesem ganzen Totenkult. O Herr, und wenn wir neuapostolische Bekannte oder Nachbarn haben, dann lass uns das, was wir jetzt erkannt haben, ihnen in Liebe und Wahrheit weitergeben, dass sie zum Nachdenken kommen, dass sie dich, Herr Jesus, direkt erleben dürfen durch dein Wort und nicht durch ihre führenden Gestalten. Herr, erbarme dich und leite auch uns und bewahre uns, dass wir, wenn wir stehen, dass wir nicht fallen, Herr. Schenk, dass wir in der Demut wandeln auf deinem schmalen Weg. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen.